Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Campers Börse. Wir haben einen ganz besonderen Gast, einen langen Wegbegleiter, muss ich schon fast sagen, Herr Dr. Bernhard Jünemann. Sie waren, oder du warst, wir haben uns ja auf das Du geeinigt, bei der Gründungsmannschaft der Telebörse 1987 mit dabei, also schon lange, lange am Markt. Dann danach auch unter anderem der Chefreporter vom Deutschen Anlegerfernsehen und auch Vorstand, also quasi der Vorgänger von Aktionär TV. Heißt also, du hast eine ganze Menge miterlebt.
Ja.
Stellvertretender Chefredakteur der Börse Online auch. Also quasi in dem ganzen Finanzthema als Journalist, als Redakteur ganz, ganz lange mit dabei. Und du hast mit Sicherheit ganz viel zu erzählen, was du so erlebt hast. Ich würde sagen, 1987 dann quasi gestartet. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Und dann der große Börsencrash. 87 dann.
Ja, das war für uns natürlich eigentlich für diese neue Fernsehsendung Telebörse eine tolle Geschichte. Denn plötzlich brachen die Börsen zusammen. Beim Dow Jones ging es kräftig in die Knie, 500 Punkte. Das war damals also fast eine Katastrophe. Und niemand in Deutschland konnte richtig darüber berichten. Wir waren die Einzigen, die auf Sendung waren, die also ständig über die Börse berichten. Und das war für uns natürlich ein richtiger Schub. Das hat also dann sozusagen ein bisschen Spaß gemacht. Allerdings war es auch für uns natürlich sehr viel Stress, weil wir erstmal sowas noch gar nicht erlebt hatten. Und ich weiß noch, dass ich dann loslaufen musste irgendeinen Experten finden, der dann bisschen was zu Geldtheorie und Ähnliches sagen konnte. Aber es gab gerade einen Kongress in Frankfurt, dann habe ich den da rausgeholt und in die Sendung geschleppt. Und wir haben dann das Geschehen, dieses aufregende Geschehen kommentiert.
Wie war das denn dann damals? War das dann, dass die Leute ja so dann noch mehr Angst quasi vor der Börse hatten? Oder hat man dann gesagt, okay, nach dem Crash geht es ja auch wieder bergauf und dass man dann mehr Zuschauer durch sowas hatte?
Also wir hatten damals in den 80er Jahren eigentlich viele, viele Jahre gehabt, wo es keinen großen Crash gab. Mhm. Und jetzt kam ein großer Crash, der die Märkte durchschüttelte, und dann hieß es natürlich wieder, ach, neue Zeitrechnung, es wird ganz schrecklich werden, aber wie das so immer so ist, der Crash kommt und nach ein paar Monaten oder vielleicht noch ein paar Jahren ist das dann alles schon wieder vergessen und die Börse hat sich dann wieder kräftig erholt. Für uns war das damals eben wirklich eine gute Unterstützung. Wir hatten die Gelegenheit, eben uns dann auch zu präsentieren. Dann beschäftigte man sich eben halt auch nicht nur mit den ökonomischen Faktoren, sondern vor allen Dingen mit den psychologischen Faktoren. Dass Börse zu einem großen Teil Psychologie ist, das war uns vorher nicht so ganz klar, aber es wurde uns dann nochmal deutlich vor Augen geführt. Es ist die Angst und es ist oft die Gier. Und zwischen diesen beiden Polen wechselt die Börse über die Jahre immer hin und her.
87 dann quasi mit Telebörse begonnen, aber du warst ja mit Sicherheit schon vorher dann an der Börse, oder?
Naja, wir hatten ein Wirtschaftsmagazin und dann hatten wir auch immer ein bisschen Börsenthemen, aber nicht sehr ausgeprägt. Also ich selbst war nicht besonders aktiv und auch andere, die damals die Telebörse mit begründeten, waren, sagen wir mal, keine ausgeprägten Börsenexperten. Wir haben dann sozusagen mit der Sendung gelernt. Wir mussten dann mit den Ereignissen, die auf uns zukamen, das Ganze verarbeiten. Aber wir haben dann natürlich Experten herangeholt, auch Charttechniker, die das Ganze dann erläutert haben. Und auf die Art und Weise merkte man immer ein bisschen mehr. Und man hat natürlich das eine oder andere auch dann selbst gemacht und die eine oder andere Erfahrung auch gemacht, positiv wie negativ, die dann geholfen hat, die Börse besser zu verstehen.
Wenn du jetzt auf diese jahrzehntelange Erfahrung mal so ein bisschen zurückschaust, kann man da irgendwie was sehen, wo man sagt, okay, so hat sich das Anlegerverhalten der Leute geändert oder ist es quasi wie vor 30, 40 Jahren?
Naja, es hat sich natürlich in einer gewissen Weise verändert. Das eine ist Informationstechnologie. 1987 holte man seine Informationen zur Börse am nächsten Tag aus der Zeitung. Und alles, was durch Internet und zeitweise jetzt unmittelbar an Informationen zur Verfügung stand, war auch eine viel schnellere Entwicklung der Börse und der Reaktionen spürbar. Also es war die Informationstechnologie, die erstmal die Börse dann verändert hat. Dann haben wir natürlich im Laufe der Zeit auch neue Instrumente, die es früher vielleicht nicht gab, Indexfonds beispielsweise, die dann in den 2000er Jahren aufwärts kamen. Und es gab dann eben auch plötzlich ganz neue Spekulationsobjekte. Zurzeit sind es ja die Kryptowährungen, das ist sozusagen die Spekulation par excellence. Das hat alles natürlich einen Einfluss gehabt. Aber was ich eben schon gesagt habe, Angst und Gier, das sind so die zwei Pole der emotionalen Komponente der Börse. Und ich bin der Meinung, dass sich das nie so verändert hat, wie man das gerne hätte. Sicher, wer sich die Finger verbrannt hat, der war dann danach eine Zeit lang vorsichtig, oder dann ist eine neue Generation herangekommen. Und im Grunde haben dann diese psychologischen Einflussfaktoren wieder gewirkt. Die Leute beginnen dann zu spekulieren, ganz heiß, haben große Erfolge, und wenn sie Erfolge haben, wollen sie noch mehr, und dann plötzlich passiert irgendetwas im eigenen Anlageverhalten, aber vielleicht auch kollektiv, und dann ist das alles wieder verschwunden.
Jetzt ist ja auch die neue Generation an der Börse, 2022, 2021, die Corona-Jahre, konnten viele Leute ja auch nicht mehr in die Spielothek zum Beispiel gehen. Da hat man ja auch einen dramatischen Zuwachs gesehen. Nur dass diese Einstellung, ich verzocke jetzt einfach mein Geld an der Börse, die ist natürlich falsch, keine Frage. Was würdest du denn sagen? Du hast ja auch eine Menge Enkelkinder. Wenn man jetzt 18 Jahre wird und man dann sein Geld investieren darf, offiziell. In was soll man investieren? Würdest du sagen, kauft euch 2, 3 Einzelaktien, den Rest in ETFs oder nur vielleicht einen Sparplan auf einen ETF? Was wäre da die Empfehlung?
Also das Wort nur, würde ich sagen, ist nicht opportun, sondern man muss sich überlegen, was möchte ich? Wenn ich etwas haben möchte, was ich im Alter genießen will, dann ist der Sparplan mit ETFs oder auch mit aktiven Fonds schon eine gute Angelegenheit. Also man beginnt erstmal das Geld, was man hat, ein bisschen zur Seite zu legen mit Hilfe eines Sparplans. Und wenn man dann sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr, ich möchte Einzelwerte haben, ich möchte mal ein bisschen gucken, wie die Börse funktioniert, dann muss man natürlich beginnen, sich mit der Börse näher zu befassen, und man muss auch die unterschiedlichen Instrumente ausprobieren. Aber man darf sie dann immer nur kontrolliert ausprobieren, weil da kann was schiefgehen, und wenn es dann schiefgeht, muss es eben so sein, dass man nicht aus dem Spiel geworfen wird. Also wird man sagen, wenn ich dann eine interessante Aktie sehe, wo ich weiß, da ist ein interessanter Trend dahinter, das wird nochmal ganz spannend werden, dann kaufe ich diese Werte, lege mir ein paar dahin und freue mich unter Umständen darüber, wenn es dann gut gelaufen ist. Und wenn es dann schief gelaufen ist, habe ich gesehen, naja, ist nicht so gut und vernünftig geworden. Auf der anderen Seite kann man dann sagen, ich muss mich noch weiter mit diesen Schwankungen auseinandersetzen. Also ich muss lernen, dass Kaufen eine schöne Sache ist, aber Verkaufen ist sehr viel schwieriger, und unter Umständen auch rechtzeitig zu verkaufen, wenn man merkt, der Trend, auf den man gesetzt hat, funktioniert nicht. Dann sollte man nicht zu lange warten, bis die Verluste immer größer werden. Denn man muss sich immer klar machen, wer 10% verliert, muss 11% gewinnen, um wieder ausgeglichen zu sein. Wenn er 50% verloren hat, muss er 100% gewinnen. Naja, und wenn es dann 80%, muss er 400% gewinnen. Also so gesehen ist es immer gut, Verluste sind nicht zu vermeiden, aber sie sollten möglichst klein bleiben.
Vollkommen richtig. Wenn wir noch mal ein bisschen bei den ETFs bleiben, gibt es da einen aktuellen Favoriten, wo du sagst, da würde ich jetzt gerade reingehen?
Wenn ich einen Sparplan möchte, ist immer der MSCI World die beste Möglichkeit. Da hat man mit 60% Amerika-Anteil, was im Augenblick wegen der Großwetterlage vielleicht keine falsche Situation ist. Man muss ja längere Zeit durchhalten. Man könnte dann auch einen All-Country ETF nehmen, der teilweise eben auch Emerging Markets mit dabei hat, wenn man nur einen einzigen möchte, den man auch besparen kann. Ansonsten kann man natürlich immer auch, weil dieser Markt inzwischen sehr differenziert ist, auch immer wieder interessante kurzfristige Trends finden. Also ich gucke mal, wie sieht's aus mit Cyber Security, das ist so etwas, oder New Energy. Das sind Trends, die zeitweise ganz gut funktionieren, dann überbewertet sind und dann auch oft wieder zwischendurch ganz schön heftig korrigieren können. Das ist dann schon wieder etwas für Fortgeschrittenere.
Richtig, Emerging Markets ja in einem gewissen Sinne auch. Indien hatten wir jetzt gesehen, in diesem Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt so seit 2, 3, 4 Wochen kommen da ja eine ganze Menge Korruptionsgerüchte auch auf. Ist natürlich schwierig. Hast du generell zu Indien eine Meinung, was ja bei uns, sag ich mal, in den deutschen Börsenmedien eher ja, sehr, sehr schwach eigentlich nur beleuchtet wird, ne?
Ja gut, man kann in Emerging Markets, nämlich ja Emerging Markets nehmen, da ist Indien natürlich mit dabei, ist natürlich auch China mit dabei. Also da wird es dann unter Umständen ein bisschen nivelliert, was jetzt den Erfolg betrifft. Aber wenn man sagt, ja, ich finde Indien interessant, dann guckt man, ob man einen ETF auf Indien kauft und ist aber eben von der Investitionssumme mit relativ überschaubaren Mengen dabei, so dass es dann auch mal schief gehen könnte. Man muss sich immer wieder klar machen, Emerging Markets, da passiert alles Mögliche. Und Emerging Markets ist kein Trend, der irgendwie geradlinig nach oben geht. Diese heißen Spekulationen gibt es. Das kann über Jahre relativ gut gehen, aber dann plötzlich nicht mehr. Nehmen wir das Beispiel China. Vor 10, 15 Jahren hieß es China, da geht es nur nach oben mit ein paar kleinen Schwankungen. Aber man merkt plötzlich, gab es Veränderungen in diesem Land. Die Kommunistische Partei hat gesagt, also hier das mit den vielen liberalen Marktelementen, das ist nicht gut für unsere Macht und wir werden das Ganze wieder ändern und wir werden also die Wirtschaft an die Kette legen und die großen innovativen Unternehmen ausbremsen und siehe da, das hat die Börse dann auch übel genommen, obwohl der Staat versuchte gegenzusteuern, aber hat es nicht geschafft, die chinesische Börse wieder auf einen vernünftigen Pfad zu bringen.
Vollkommen richtig. Ja, Indien ja auch infrastrukturell, was da quasi noch zu holen ist in den nächsten Jahrzehnten, sehe ich halt natürlich als große Chance. Jetzt erstmal schauen, wie sich diese ganzen Korruptionsgeschichten dann, ja, wie man es vernünftig vielleicht beenden kann. Vielleicht geht es ja auch bald wieder nach oben. Wir schauen mal. Aber du hast gerade angesprochen schon Amerika. Da wollen wir natürlich so ein bisschen hinschauen. Jetzt mit Trump als neuem Präsidenten, dann ab 20. Januar. Wie siehst du das große Bild jetzt Amerika gegen den Westen, beziehungsweise gegen den Westen hier bei uns in Europa?
Also die amerikanische Börse hat erstmal positiv reagiert, was jetzt keine verwunderliche Angelegenheit ist, denn Trump hat ganz klar gesagt, Regulierungen werden zurückgefahren und das ist so ganz recht nach dem Geschmack der Börse. Ja. Er hat auch gesagt, dass er für bestimmte Projekte sehr viel Geld ausgeben wird. Auch das hat der Börse gut gefallen. Außerdem ist Amerika gerade auch wie in Europa im Prozess der Zurückführung der Zinsen durch die Notenbank. Das sind also alles stimulierende Faktoren. Aber, und jetzt muss man überlegen, könnte es sein, dass aus der Politik von Donald Trump doch auch was Negatives kommt? Und da gibt es jetzt zwei Faktoren, die mich ein bisschen nachdenklich machen. Ein Faktor ist die Verschuldung. Trump hat die Verschuldung nach oben getrieben. Biden hat sie noch mehr nach oben getrieben und jetzt kommt Trump wieder und will sie wieder nach oben treiben. Die Tatsache, dass die langlaufenden Anleihen deutlich zurückgefallen sind und die Verzinsung damit gestiegen ist, zeigt, dass der Kapitalmarkt also hier so Zweifel hat, ob das auf Dauer nachhaltig ist. die Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt gewährleistet, auch wenn er, wenn Amerika durch den Dollar natürlich eine Währung hat, wo man die Verschuldung doch ein bisschen weiter nach oben treiben kann, solange der Dollar eben diese Position als Weltwährung aufrechterhält. So ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Zölle. Er will ja auf alles und nichts Zölle erheben. Und das führt dazu, dass die Inflation im Land wahrscheinlich angetrieben wird. Und jetzt stellt sich die Frage, wird die Notenbank, die ja noch in Anführungszeichen unabhängig ist und die Inflationsbekämpfung an die Spitze stellt, werden die dann die Zinssenkung so weiter fortführen, sondern beginnen, sie zu beenden oder vielleicht sogar wieder die Zinsen anzuheben? Und das wäre etwas, was nicht nach dem Geschmack des Marktes wäre und das könnte zu heftigen Turbulenzen führen. Wenn da jetzt ein richtiger Handelskrieg ausbricht, China, Europa, Amerika, wäre das auch etwas, was den Börsen in Amerika nicht gut gefallen würde. Also im Augenblick merkt man was Interessantes, was so durch die psychologischen Faktoren, wie Centix sie untersucht hat, deutlich wird. Das gilt in Europa wie auch in den USA. Das Grundvertrauen, das ist sozusagen auf dem Rückzug. Da bröckelt es. Auch wenn kurzfristig die Börsen im Augenblick ganz gut nach oben getrieben wurden. Also das ist etwas, was man mit im Blick haben muss. Also so naiv zu sagen, Amerika kann nur nach oben gehen, das wird nicht funktionieren.
Glaubst du denn, dass auch der KI-Trend 2025 genau die gleiche Entwicklung wieder sehen wird wie in diesem Jahr? Ich sag mal, die gut, wir brauchen jetzt nicht über Einzelwerte sprechen. Ich denke mal, das wissen die Leute selber, eine Nvidia, eine Broadcom etc. Die Werte, die wieder einmal in unfassbare Höhen getrieben wurden. Aber im Großen und Ganzen, glaubst du, dass das Volumen, diese ganzen Investitionen in diesen Trend so weitergehen werden?
Wir wissen, der Trend läuft so lange, wie er bricht. Wenn ich jetzt KI nehme, natürlich ist KI etwas, was sich als, wie damals das Internet, ja, als Faktor durch ganz viele Branchen ziehen wird und auch die Börsen antreiben wird. Aber es kommt unter Umständen, weil auch die Firmen, die KI produzieren, nicht alle schon Geld verdienen, dann zu einer starken Überbewertung. Also man muss sich bei solchen Trends immer damit doch abfinden, dass es mal kräftig nach unten gehen kann. Deswegen also, wer sagt, ich will bei KI dabei sein, halt irgendein ETF zu KI oder irgendein besonderes Zertifikat sich auf die Seite legen und mal ein bisschen abwarten und laufen lassen, aber eben nicht zu viel investieren, weil das unter Umständen das Depot insgesamt gefährden würde.
Das ist natürlich schon mal ein guter Tipp, wenn du auch mal so ein bisschen auf deine, ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, jahrzehntelange Karriere zurückschaust. Was gibt's da für Sachen, wo du sagst, das war jetzt vielleicht kein riesengroßer Fehler, aber das sind Dinge, wenn ich jetzt hier sitze und sage und ich schaue zurück, das hätte man vielleicht dann doch anders machen sollen, quasi so als Tipp für die nächste, für die neue Generation, wo man besonders drauf achten könnte, sollte?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe natürlich auch immer mal auch eine heiße Spekulation gemacht. Und
haben wir, glaube ich, aber alle schon.
Alle, und dann habe ich, bin ich nicht ausgestiegen oder habe dann, als eine gewisse Gegenbewegung da war, auch nochmal wieder nachgekauft. Und dann gibt es so bei mir wie bei anderen so Werte im Depot, die werden nie wieder was bringen. Ich hatte eine Aktie, die ein Ableger der Softbank war in China und die inzwischen dann plötzlich für ein Gesundheitsunternehmen war und dann wieder was anderes war. Das ist immer noch im Depot. Das ist so eine Summe von, weiß nicht, noch 200 Euro. ich halte das im Depot, weil ich mir sage, das ist so der Erinnerungswert, dass du bei solchen Dingen einfach vorsichtig bist. Also man kann wirklich spekulieren, man kann auch mal schieflegen, solange aber die Verluste überschaubar bleiben und klein bleiben, ist das Ganze alles ungefährlich. Nur es wird dann gefährlich, wenn man plötzlich alles darauf setzt. Und das ist das Gefährliche, was viele Anleger tun. Und das ist etwas, wo ich mich glücklicherweise immer ferngehalten haben. Man hat natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung, die Schwankungen so einzuordnen. Die Börse bewegt sich ein bisschen nach den Konjunkturentwicklungen, aber wenn die Konjunktur dann wieder besser läuft oder das sich abzeichnet, dann geht es auch wieder nach oben. Also man muss nicht bei jeder Schwankung, die wir haben, hektisch aussteigen und dann wieder einsteigen. Und da kann man dann beim Ausstieg Fehler machen und beim Einstieg ebenso.
Also nicht in eine Aktie verlieben. Du hast es ja gerade schon gesagt, du hattest vielleicht auch Unternehmen, die nie wieder irgendwas werden und da zu lange festgehalten.
Ja, also das ist ganz wichtig. Natürlich ganz generell, verliebe dich nie in eine Aktie, sondern betrachte sie als Investment. Wenn man so will, die Liebe, wenn die erkaltet ist und nicht erkaltet ist und man merkt, die Verluste werden zu groß und sie werden vor allen Dingen zu groß im Verhältnis zu dem übrigen Depot, dann sollte man aussteigen und rechtzeitig verkaufen. Ich denke mir, so 20% ist oft so eine Größe, wo man wirklich genau analysieren muss, ist der Trend noch in Ordnung, auch über die Schwankungen hinweg, oder ist es besser rauszugehen? Ich kann später ja immer wieder kaufen, wenn sich das Ganze umändert.
Richtig. Wir haben über die USA gesprochen, über den neuen Präsidenten, über die neue Regierung. Kriegen wir ja bei uns in Deutschland bald auch. Am 23. Februar sind Neuwahlen. Wie es aussieht, wird ein Friedrich Merz, der nächste Bundeskanzler von unserem Land. Glaubst du, dass sich dann auch für die Unternehmen, lass uns jetzt nicht vielleicht nicht nur über die DAX-Unternehmen sprechen, dass sich da wirtschaftlich stark was ändern wird? Weil man muss ja mit irgendwem koalieren. Vielleicht werden es die Grünen, vielleicht wird es wieder die SPD. Und dann hat man ja quasi die alten Regierungspartner, hat man ja zwangsläufig wieder mit dabei.
Ja, das wird so sein. Wobei die Grünen auch durch die Erfahrung jetzt noch ein bisschen realpolitischer ausgerichtet sind. Und die CDU hat ja, wenn man so will, wieder eine wirtschaftsliberale Umorientierung in den letzten Jahren durchgemacht. Von daher wird es wahrscheinlich für die Unternehmen doch ein paar positive Elemente geben. Das würde sich dann wahrscheinlich auch bei der Börse auswirken, wenn es in anderen Faktoren erstmal ceteris paribus ist, also unverändert ist. Von daher ist schon auch die Tatsache, dass dann, wenn da eine neue starke Regierung kommt, erstmal das Element der Sicherheit auch für die Wirtschaft positiv sein wird, sodass dann die Investitionsquote wieder anzieht. Aber ganz leicht wird es nicht werden. Es kommt wirklich darauf an, wie die Wahl dann ausgeht. Das Erstarken der Rechten kann, also der Rechtsradikalen, kann man so sagen, kann natürlich, je nachdem, wie das Ergebnis ist, auch eine ganz große Belastung werden. Also schauen Sie sich an die Wahlen in Frankreich, die letzten Parlamentswahlen, das war ein Desaster. Das System ist ein anderes mit dem Präsidialsystem, aber das wird also die französische Wirtschaft stark belasten und die Notwendigkeit, die Schulden zu reduzieren, was da in Frankreich inzwischen ausgegeben wird, ist nicht nachhaltig, ist sehr, sehr viel schwieriger als zum Glück bei uns. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, also Schuldenbremse darf in gar keiner Weise verändert werden.
Ja gut, wir sind ja ungefähr mit einem Schuldenstand bei 60% in Deutschland und soll ja auch daran festgehalten werden. Ich hatte vor kurzem eine Beraterin der Bundesregierung, Frau Ulrike Malmedier, im Interview. Die hatte auch gesagt, die Schuldenbremse an sich muss bleiben. Vielleicht könnte man es ein bisschen lockern etc. Je nachdem muss man natürlich schauen, was die nächste Bundesregierung dann davon hält, ob die FDP wieder mitmachen darf oder nicht und was der Herr Lindner dann möglicherweise als nächster Finanzminister dazu sagen hat.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP wieder in den Bundestag kommt, ist aus heutiger Sicht eher gering. unter Umständen auch die FDP kann ihre Meinung dann ändern. Ich meine, es wird schon klar gesagt, man kann ungefähr 90 Milliarden an Schulden aufnehmen, auch unter Maßgabe, dass die Schuldenbremse bleibt. Man hat ja auch die Möglichkeit, durch eine Notfallregelung die Schuldenbremse zeitweit so außer Kraft zu setzen, in der Hoffnung, dass man dann durch diesen Impuls am Ende mehr Steuereinnahmen hat und damit dann auch wieder in der Lage ist, die Schuldenquote zurückzunehmen. Also das ist alles möglich. Man kann darüber diskutieren. Die Frage, ob es nun 60% sind oder ob es dann 70% des Bruttosozialprodukts sind, das ist immer eine Frage, die da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Entscheidend ist, dass jede Regierung weiß, Schulden dürfen nicht zu groß werden, weil das dann die Handlungsfähigkeit auf lange Sicht sehr stark einschränkt und wenn dann gehandelt werden muss, die Schmerzen sehr viel größer sind als jetzt, wenn man das unter den Umständen doch noch einigermaßen regeln kann, wo man die ein oder andere Leistung versucht zu kürzen, um die Schuldengrenze einzuhalten.
Was glauben Sie, was glaubst du, was vielleicht gerade so ein bisschen die größten Baustellen sind? Ist es die Automobilindustrie hier bei uns gerade?
Es sind die Firmen, ja. Im Augenblick ist es eindeutig klar, also die Automobilindustrie ist durch den Wandel hin zur Elektromobilität kräftig unter Druck gekommen. Vor allen Dingen deswegen, weil die Prämien weggefallen sind plötzlich. Und die haben große Schwierigkeiten. Und wir sehen plötzlich die Chinesen, auch wenn sie zum Teil stark subventioniert sind, sind jetzt technologisch schon so weit vorangekommen. Und um die chinesischen Batterien kommt keiner mehr herum. Also hier ist jetzt ein Strukturwandel in Gang gekommen. Und dieser Strukturwandel muss bewältigt werden. Und das wird schon ganz schön hart werden. Also auf die Autoindustrie in Europa zu setzen im Augenblick, da muss man schon ein bisschen Mut optimistisch sein oder auch ein bisschen Mut haben. Unter Umständen, wenn man sagt, die Firma geht nicht pleite und die wird auch wieder wie der Phönix aus der Asche entstehen, lohnt sich natürlich, das eine oder andere zu kaufen. Sie sind jetzt im Augenblick zu den schon reduzierten Gewinnen, aber bezogen immer noch als ganz klar als unterbewertet zu betrachten.
Schauen wir mal aufs Börsenjahr 2025. Ja. Bitcoin ist natürlich im Fokus. Wir haben die 100.000 immer noch nicht geknackt. Heute Nacht, jetzt am 2. Dezember. Wir haben leider noch kein Kerzchen an, aber ich denke mal, das können Sie uns verkneifen. Ja. 98.000 haben wir schon wieder gesehen. Wir stehen ganz knapp unter den 100. Ich denke mal, bis Jahresende wirst du da auch kein Problem sehen, dass wir die erreichen.
Ja. Meine ich auch, ja.
Gut, kurze Antwort, brauchen wir auch nicht drauf eingehen. 100.000 bis Jahresende. Wie siehst du denn generell die großen Indizes? 2025 DAX, gut 20.000, die stehen jetzt im Raum. Vielleicht schaffen wir sie noch. Die werden dann natürlich dann nächstes Jahr im Raum stehen, keine Frage. Aber gerade natürlich Dow Jones und S&P 500, das finde ich interessant halt für nächstes Jahr unter Donald Trump.
Ja, das wird der spannende Punkt sein. Ich hatte ja die beiden Negativfaktoren schon angesprochen. Und wenn die sich materialisieren, dann wird das eine klare Bremse für die Indizes sein. Im Augenblick ist der amerikanische Markt schon ziemlich überbewertet und das bedeutet, oder ziemlich gut bewertet, das bedeutet, also da kann jederzeit nochmal wieder eine heftige Reaktion kommen.
Eine große Korrektur?
Gehst du davon aus? Das kann, das würde ich nie ausschließen. Von daher, wenn es eine kleinere Korrektur wird, ist es umso besser. Von daher kann also, sagen wir mal, die amerikanische Börse vielleicht, wenn es gut läuft, 10% noch zulegen, aber mehr traue ich ihr auf keinen Fall zu. Und vielleicht wird sie auch nochmal 5% wieder nach unten gehen, weil die Situation eben nicht so eindeutig ist. Und von daher ist das so, dass man ins nächste Jahr mit gedämpftem Optimismus gehen kann. Der DAX hat sich bisher relativ gut gehalten und wird sich zu einem gewissen Teil Amerika orientieren. Bei uns ist wichtig, dass wir irgendwie Licht am Ende des Konjunkturtunnels sehen und dann würde die Börse schon positiv darauf reagieren. Also von daher kann auch die der DAX nochmal 10% zulegen, aber ich denke mir eher, er wird ja, hin und her schwanken. Also er hat einen typischen Markt mit heftigen Schwankungen und per Saldo kommt dann am Ende nicht sehr viel mehr raus.
Was machen wir mit den Rohstoffen? Gold 3000 für 2025?
Ja, das ist schon die richtig große Überraschung. Ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren, als alle Leute vom Gold geschwärmt haben und ich dann damals gesagt hatte, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Goldpreis dramatisch zulegt, aber er hat zugelegt, ganz dramatisch, weil auch gerade in Emerging Markets klar ist, dass Gold immer noch die ultimative Sicherung ist. Anders als Kryptowährungen, wo man ganz klar sagen muss, da gibt es nichts, aber auch gar nichts, was man als richtige, sagen wir mal, Wertunterlegung irgendwo finden könnte. Das ist eine reine Spekulation. Und von daher, wenn gerade Emerging Markets, wir hatten von Indien gesprochen oder von China gesprochen, und da gibt es dann eben diese hohen Goldnachfragen, weil die ihren eigenen Währungen natürlich nicht trauen und möglichst Gold als ultimative Sicherung anlegen, dann kann das natürlich noch ein bisschen weiterlaufen, aber auch da ist jetzt nach diesem großen Schub so viel mehr meiner Ansicht nach drin. Also wer jetzt Gold kauft, der kauft es deswegen, weil er eine Sicherung haben will für den großen Crash. Ob der kommt, wissen wir nicht. Aber wer Gold kaufen will, weil der Goldpreis noch weit höher steigen will, dem würde ich sagen, sei vorsichtig.
Schauen wir natürlich da vielleicht mal eine ganz lustige Story zu. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen von dir angeschaut. Ich kannte dich ja auch vorher schon. Und ich glaube, vor 14 oder 15 Jahren hattest du dann beim Deutschen Anlegerfernsehen eine Sendung gemacht. Und da hattest du zwei Experten auch zum Thema Gold. Und da hattest du auf einmal einen Goldbarren rausgeholt. Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, ich erinnere mich an den Goldbarren.
War der echt?
Der war echt.
Der war echt.
Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, der hat ihn mitgebracht. Mhm. Und er hat gesagt, da unten steht jemand, der passt auf.
Okay.
Ja, er hat also sich seinen...
Das war ja ein
einen Aufpasser mitgebracht, also ein Sicherheitsmenschen, der aufpasste. Und dann hat er wirklich diesen Goldbarren da aufgepasst und ihn da hingelegt.
Ja, das fand ich ganz, ganz ansehnlich im Fernsehen.
Das stimmt schon,
stimmt.
Ich erinnere mich jetzt an die Situation noch. Da müsste man nochmal nachforschen, wie das genau gewesen ist. Ich weiß nur, dass ich ihn auch gefragt habe, haben Sie den jetzt mitgebracht? Ja, ich sagte, ich bin aber nicht allein gekommen,
okay, sondern
ich habe noch meinen Aufpasser dabei gehabt. Ja.
Kommen wir zum Ende nochmal zu deinem Top-Thema quasi, wo du dich ganz besonders gut drin aufkennst, Börsenpsychologie. Mhm. Was sind da, also was würdest du sagen, ist der richtige Ansatz, um überhaupt einmal an die Börse zu gehen? Jetzt einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier, sag ich mal, 1000 Euro, die ich über habe und hau die jetzt in irgendwelche Aktien und ich schaue mal, was passiert, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz, oder?
Nein, das kann man gerne machen, wenn es 1000 Euro sind und wenn die im Verhältnis zu dem übrigen Depot oder zu den regelmäßigen Einnahmen, wenn man ein junger Mensch ist und hat einen guten Job und der kriegt auch ordentlich jeden Monat Geld herein, dann sind 1000 Euro als Lehrgeld durchaus leicht anzulegen und dann ist es auch nicht weiter schlimm. Aber man soll sich eben darüber klar werden, dass Börse Psychologie ist und dass die Gefühle, die Börse auch immer wieder treiben können in die eine wie die andere Richtung. Und von daher muss man immer wieder ganz klar sagen, das erste Ziel ist Überleben an der Börse. Und das zweite Ziel ist dann kleine Gewinne erzielen und das dritte Ziel dann große Gewinne erzielen. Mhm. Aber das Überleben muss auf jeden Fall gesichert sein. Da sollte also immer Szenarien, auch stärkere Rückschläge mit einkalkulieren und müsste sagen, also falls das passiert, werde ich nicht völlig aus der Bahn geworfen und bin pleite. Und wir kennen genügend Leute, die in diesen Boomphasen pleite gegangen sind oder die selbst bei den Kryptowährungen zur falschen Zeit erwischt wurden und dann ordentlich verloren haben. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Also von daher sollte man sich immer klar machen, es sind die Emotionen, es sind die Gefühle, die an der Börse letztlich immer reagieren und diese Emotionen wandeln sich oder schwanken hin und her und das haben sie seit Jahrtausenden, wenn man nicht sagen, aber seit Jahrhunderten, seit auf jeden Fall immer wieder gemacht.
Wenn wir mal zurückschauen auf den großen Corona-Crash, man kann natürlich immer sagen, okay, hinterher ist man schlauer, was er jetzt erzählt, das ist egal. Aber wie hast du wirst ja mit Sicherheit auch noch Aktien haben, gehe ich mal schwer von aus.
Ja,
so. Wie hast du denn bei Corona, sage ich mal, reagiert? Viele, die jetzt vielleicht noch sehr unerfahren waren, ich weiß nicht, die vielleicht Ende 2019 zum ersten Mal in die Börse gegangen sind und dann 2020, 2021 die großen Crashs, die werden dann wahrscheinlich verkauft haben. Sagst du dann, nach jedem Crash kommt immer die Aufwärtsphase?
Nee, nicht zwangsläufig. Also wir nehmen ein Beispiel, das ist Japan. Mhm. Japan, in der Frühzeit, also die Telebörse war, da waren japanische Optionshandel das Nonplusultra der Spekulation. Und dann 1990 brach der japanische Markt zusammen. Und wenn man dann gesagt hatte, Japan, das kommt bald wieder. Ja, der Nikkei war bei 37.000. Ja, der hat er jetzt wieder erreicht in diesem Jahr. Aber das hat nun wirklich mehr als 20 Jahre gedauert. Und da muss man sich klar machen, also gerade bei solchen Emerging Markets, die dann eine enorme Boomphase erleben, und in Japan war das sozusagen in einer gewissen Weise damals schon, das kann sehr, sehr lange dauern, bis es dann wieder kommt. Also nicht jede Schwankung oder jeder Einbruch wird sehr schnell wieder aufgehoben. Die Börse insgesamt, wo ja sehr viele Länder zusammenkommen, sehr viele Märkte zusammenkommen, die erholen sich meistens dann wieder, sodass man da auch ganz gelassen sein kann. Also Corona-Crash hat mich in keiner Weise veranlasst, irgendwas am Depot zu tun, sondern ich war ja auch generell sehr breit und auch sehr stark auf Indexprodukte ausgerichtet. Und so habe ich damals das Ganze mit einer gewissen Gelassenheit überstanden, so nach dem Motto, also so eine Epidemie geht normalerweise vorbei und sie ist ja dann auch relativ schnell vorbeigegangen. Als Omikron war, hatten wir noch zwar steigende Zahlen erstmal, aber dann plötzlich wurden zwar viele Leute krank, aber nicht mehr stark.
Zum Schluss nochmal eine Börsenweisheit, die dir am wichtigsten ist, die du den vielleicht auch vielen jungen Leuten mit auf den Weg geben möchtest. Gibt's da was?
Ja, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
Alles klar. Dr. Bernhard Jünemann, vielen Dank. Schön, dass du da warst heute.
Gerne, Chef.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder in einer neuen Folge Campus Börse. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.